Okay, dann wollen wir gleich weitermachen. Bevor wir mit der Predigt anfangen, wollte ich etwas ansagen. Es geht um Kenia. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen von Sammy, den wir schon mehrmals helfen. Und er hat gesagt, dass die Regierung ihre Hilfen für die Schüler gekürzt hat. Das heißt, die Eltern müssen jedes Jahr Schulgeld bezahlen für ihre Kinder. Das ist 180 Euro im Jahr. Also nicht mal 20 Euro im Monat. Aber für viele, vor allem in der Gegend, wo Sammy arbeitet, für viele Familien ist das einfach nicht zu leisten. Und so müssen ihre Kinder zu Hause bleiben und verlieren dadurch eben Möglichkeiten zukünftig, was Arbeit angeht, was Bildung angeht. Wer möchte? Wir werden auch ein Kind unterstützen, mindestens. Wer das möchte, sagt, ich will ein Kind unterstützen, kann das machen, indem man einen Betrag schickt für das ganze Jahr. Oder eben sagt, ich will das machen in monatlich oder zweimal im Jahr oder was auch immer. Wer helfen möchte, kann mich nachher ansprechen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kann man das selbst überweisen. Es gibt eine Webseite, ein Dienstleister, der praktisch für sehr wenig Gebühr Geld überweist. Oder man kann es auch mir geben, ich würde das dann selbst stellvertretend überweisen. Er hat gesagt, er hat letzten Sonntag gezählt, in seiner Gemeinde waren 25 Kinder da, die eigentlich nicht da sein sollen. Aber die Familie konnte das Schulgeld nicht leisten, also mussten sie zu Hause bleiben. In dieser Situation ist es die schwierige Frage für die Eltern, bezahle ich für die Schule oder haben meine Familie Essen? Wer helfen mir, kann mich nachher ansprechen. Ich kann eben auch alles entweder Geld entgegennehmen oder alles bereitstellen, dass man selbst überweisen kann. Gut, ich möchte gern dann, bevor wir miteinander die Bibel betrachten und die Predigt haben, mit euch beten. Wer möchte, kann aufstehen. Guter himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in diesem Land leben. Wir begreifen nicht, wie gut es uns geht. Ich danke dir, dass wir auch uns in Freiheit versammeln können und dich anbeten können und einander Mut machen können in unserem Glauben unserem Vertrauen zu dir. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen, unsere Ohren und Augen öffnest für das, was du sagen willst heute. Danke, dass wir dieses Wort haben. Sprich du zu uns jetzt. In Jesu Namen. Amen. Könnt euch setzen. Ich nehme an, dass jeder hier schon mal im Leben eine Krise durchgemacht hat. Vielleicht war es eine Glaubenskrise, eine Beziehungskrise, Arbeitskrise. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man nicht weiter weiß. Hier geht es um die Frage, wie gehen wir mit diesen Krisen um? Wie bewältigen wir sie? In unserem Bibelabschnitt für heute haben wir zwei Beispiele. Einmal, wie es richtig geht und einmal, wie es falsch geht. Und auch, was kommt nach der Krise. Welche Entscheidungen wir treffen können in der Krise. Lasst uns davon lernen für uns. Zuerst, wir wollen mit dem richtigen Umgang beginnen. Natürlich mit Jesus. Jesus hatte gerade das Passafest gefeiert mit seinen Jüngern. Da ist der Verräter gerade rausgegangen, hat ihr Versagen vorhergesagt. Hier nehmen wir die Geschichte auf nach diesem Passafest, wo sie weggehen. Wir lesen das in Deutsch und dann auch in Russisch oder Ukrainisch. Ja. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig. Und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie konnte er nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. So, jetzt bitte auf eine Freiwillige auf Russisch oder Ukrainisch. Ich habe das Gefühl, wir treten hier auf heiligem Boden, denn Jesus zeigt sich in einem Kampf, in einem heftigen Kampf. Wir sehen sonst nie, dass er mit solcher Anspannung betete. Dass er das Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte, so angespannt war das. Wenn wir die anderen Geschichten in den anderen Evangelien vergleichen zusammen, dann bekommen wir noch ein besseres Bild. Da hat Jesus sogar seinen Jüngern bekannt, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Innerlich war er mitten in einem Kampf und es hat ihn gequält. In einer anderen Übersetzung heißt es, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Wenn du diese Worte hörst, dann denkst du, das ist nicht einfach so ein Problemchen vor Ort, sondern dass es geht wirklich um eine grundsätzliche Krise. Und man fragt sich eben, was ist hier los? Interessant ist, wir sehen Jesus wie sonst kaum, so menschlich. Denn auf der einen Seite weiß er, dass er auf diese Erde gekommen ist, um zu sterben. Das weiß er. Er hat es seinen Jüngern sogar gesagt. Ein Beispiel. Da sagt er in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und es ist noch deutlicher in Markus 10, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Er weiß, was bevor ihm steht. Sogar ganz am Anfang, da sagte Johannes der Täufer, diese Worte direkt, als er Jesus gesehen hat. Er sagt, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und so ist das, glaube ich, im Kopf für ihn die ganze Zeit, wo er auf der Erde ist. Er weiß, das ist sein Ende. Aber dann kommt die Stunde, wo es losgeht. Und all das Leiden steht vor der Tür, all dieses körperliche, seelische, all das. Und zudem wird er etwas erleben, was er noch nie erlebt hatte. Er wird vollkommen von seinem himmlischen Vater getrennt sein, als Strafe dafür. Strafe für die Sünde. Hier wird im Garten einen Kampf ausgefochten. Er will den Willen Gottes tun. Aber alles in ihm strebt dagegen, das zu machen. Und wir kennen vielleicht diese Kämpfe. Du weißt, du musst zum Zahnarzt gehen, aber du hasst es, zum Zahnarzt zu gehen. Das ist mein Gefühl. Ja. Ein Ringen findet statt in ihm. Und es ist nicht ein Ringen, um Gottes Willen zu erkennen, sondern es ist Gottes Willen zu akzeptieren. Um das, was in ihm ist, das sich dagegen wehrt, das Menschliche zu überwinden. Und es ist ein Kampf bis auf Blut. Und keiner kann dieser Kampf für ihn kämpfen. Er muss es auskämpfen. In Krisenzeiten sind manchmal die schwierigsten Kämpfe, die wir haben, die Kämpfe, die wir alleine austragen müssen. Wo es einfach darum geht, dass wir uns dadurch ringen müssen, das Richtige zu tun. Auch wenn alles in uns sagt, nein, tue das nicht. Und da kommt immer wieder die Frage, werde ich seinen Willen annehmen für mein Leben? Werde ich, auch wenn es nicht läuft, wie ich will, treu bleiben in der Krise? Ich kann mich erinnern, es ist fast wie heute, wie gestern. Vor vielen Jahren, ich war 29 Jahre alt, und ich bekam die Nachricht, dass mein Vater krebskrank war. Und das, der Krebs war schon im Endstadium. Und ich kann mich erinnern, ich habe schon in Deutschland gewohnt. Ich habe noch nie so intensiv gebetet für die Heilung von meinem Vater. Es war ein Kampf für seine Heilung. Und 3 Monate später ist er dann gestorben. Und dann gab es den zweiten Kampf. Zu akzeptieren, was passiert ist, und Gott dennoch treu zu bleiben. Auch wenn ich das nicht verstanden habe. Es gibt Dinge im Leben, die wir einfach nicht verstehen. Und unsere Aufgabe da ist, diesen Kampf anzunehmen und Gott treu zu bleiben und ihm zu vertrauen, dass sein Weg der beste Weg ist. Diese Krisen werden immer wieder kommen. Die werden kommen. Punkt. Wir werden nicht davon verschont bleiben, auch wenn wir die nicht unbedingt sehen wollen, aber die kommen. Weil wir Menschen sind, weil wir unvollkommen sind, weil es Missverständnisse gibt, weil das Leben so ist auf dieser Erde. Und Jesus zeigt uns, wie wir damit umgehen, wenn wir in Krisen sind. Und was tat er? Er betete. Und wir lesen zusätzlich noch eine wichtige Sache in Markus Evangelium. Er sagte, dort steht, dass Jesus sagte zu seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleib hier und wacht mit mir. Er nahm 3 Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus. Er nahm sie mit, die anderen blieben irgendwo, und er nahm die 3 mit sich, und dann sagte er, bitte wacht mit mir. Und ich stehe, und dieses Wachen verstehe ich als Beten aufpassen. Er weiß, er muss diesen Kampf allein ausfechten. Aber für ihn war es sicherlich ein Trost zu wissen, da sind welche dabei, die mein Bestes auf dem Herzen haben. Die einfach da sind. Wir müssen nicht alleine alles machen. Und Jesus zeigt uns, dass dieser Kampf nicht alleine ausgetragen werden muss, denn er kämpfte nicht allein, weil Gott da war. Sein Vater da war, und sogar, da sehen wir sogar, dass in Vers 44, wie sogar ein Engel, oder 43, ein Engel ihn stärkte, weil er das brauchte. Und dieser Kampf hat er so lange angenommen, bis er in sich Frieden gefunden hat und Gottes Wille akzeptiert hat, um den Weg zu gehen. Und wenn man daran denkt, nach dem Garten, in allem, wie er ruhig geblieben ist, wie er einfach Gottes Wille angenommen hat. Und nur an einer Stelle überhaupt, da ist irgendein Kampf zu erkennen. Und das ist mehr am Kreuz, wo er sagte, mein Herr, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum? Und er weiß eigentlich warum. Jesus zeigt uns, wie wir in Krisen mit Gott, vor Gott, sie durchstehen können. Jetzt, um fair zu sein, müssen wir die andere Seite nehmen. Wie macht man das nicht? Und da schauen wir Petrus an. Die Stelle hier ist eine längere Stelle, 15 Verse. Aber die Geschichte passt so gut zueinander, ich will es einfach alles auf einmal lesen, auf Deutsch und dann auf Russisch. Wir lesen Lukas 22, die Verse 47 bis 62. Da möchte ich vielleicht ein oder zwei Freiwillige bitten, auf Deutsch, damit...
Während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die bei Jesus waren, begriffen, mit welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief, halt, hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel, und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anderes mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.
So, Russisch bitte.
Ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте, довольно, и коснувшись уха его, исцелил. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто бы на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть мира. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и смотревшись с него, сказала: «Ты этот был с ним». Но он отрекся от него, сказал женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ними, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Я не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил, он запел петуху. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И он, выйдя, горько заплакал.
Wir werden nicht alles in dieser Geschichte besprechen. Wir wollen uns wirklich hier auf Petrus beschränken, uns schauen. Als Judas mit dieser Menschenmasse ankam, da meinten einige: Es ist Zeit, wir wollen jetzt kämpfen. Das passte zu der gängigen Vorstellung, dass das Reich Gottes kommt aus Kampf gegen die Römer. Und einer hat sogar zugeschlagen und das rechte Ohr abgehauen. Ich nehme an, dass er nicht auf das rechte Ohr gezielt hat. Johannes sagt uns ganz klar, es war Petrus. Petrus hat zugeschlagen. Vielleicht dachte Petrus an die Worte von Jesus und sagte: Jetzt will ich ihm zeigen, dass es anders geht. Und es war wahrscheinlich ein Schock zu sehen, dass gerade die Menschen, die er verletzt hat, dass Jesus ihn geheilt hat, ein Feind geheilt hat. Obwohl er sicherlich dabei war, als er die Worte von Jesus gehört hatte: Liebt eure Feinde, segnet euch, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen. Er hat es gehört. Aber alte Vorstellungen sterben nicht so einfach. So wird Jesus festgenommen, abgeführt. Und weil die Jünger nicht kämpfen sollen, dann was sollen sie tun? Die fliehen einfach. Außer Petrus. Aus einer gewissen Entfernung. Vielleicht wollte er einfach mehr mitbekommen. Wissen wir nicht. Aber was wir hier sehen ist, ich meine, er hat sich beschlossen, ans Feuer zu setzen. Vielleicht war es mit der Zeit einfach zu kalt. Vielleicht dachte er, könnte hören, was los war, um einen Plan zu machen, wie er Jesus befreien kann. Und so ist es dann gekommen, wie wir das kennen. Die Geschichte kennen wir ja. Und ich denke, wir kennen alle solche Situationen im Leben. Vielleicht haben wir groß gekündigt, dass wir dies oder jenes nie tun würden, dass wir das oder das bestimmt machen können. Und erfahren dann selbst, dass es nicht so war, wie wir gedacht haben, dass wir nicht so waren, wie wir uns gedacht haben. So, tut uns gut, von Petrus zu lernen hier. So stelle ich die Frage: Wie könnte es dazu kommen, dass Petrus genau das getan hat, wofür er sagte, dass er nie tun würde? Ja. Letzte Woche haben wir seine treue Worte gehört. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, sogar in den Tod zu gehen. Das würde nie passieren. Mir würde das nie passieren. Und dann kam es genauso, wie Jesus gesagt hat, aber wie er gedacht hat, das würde nie passieren. Und wir können nicht in sein Herz schauen. Wir wissen nicht, warum er das tat, was er tat. Aber ich denke, eine Sache können wir lernen, die für mich ein Schlüssel ist, und das ist im Garten, und zwar nicht in Lukas hier, sondern in Markus. Da wird berichtet, dass es nicht nur einmal, dass Jesus zurückkam, sondern zweimal. Einmal kam er mittendrin und da haben die Jünger schon geschlafen. Und Jesus kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Sehr weise und wichtige Worte von Jesus. Vor allem dieser letzter Satz. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, oder die Natur, die sündige Natur. Die meisten von uns kennen das. Silvester, Neujahrstag, da macht man schöne Vorsätze für das neue Jahr. Wie lange halten sie an? Also ich habe aufgegeben. Die meisten Vorsätze halten nicht lange. Wir wollen. Aber etwas in uns hindert das. Hier sagt Jesus, in uns. Er redet vom Fleisch, oder Paulus sagt auch Fleisch, oder ist man... Die menschliche Natur oder sündige Natur, wird in anderen Übersetzungen gesagt. Wenn wir dieses in uns, die Schwäche, ignorieren, dann haben wir Probleme. Wir überschätzen oft unser Wille, wie stark unser Wille ist. Und deshalb sagte Jesus zu Petrus: Wacht und betet. Wacht und betet. Wir müssen wachsam sein, weil es einen gibt, der nicht will, dass wir Jesus nachfolgen. Petrus selbst hatte gesagt, dass er wie ein brüllender Löwe ist und sucht, wen er verschlingen kann. Deshalb müssen wir wachsam sein. Denkt daran, Satan hat ein Ziel mit unserem Leben. Er will, dass wir wie Petrus auf die Nase fallen. Er will, dass wir mit uns selbst und mit Gott enttäuscht sind. Er will, dass wir den Glauben aufgeben. Er will, dass wir nicht mehr mit Jesus gehen. Deshalb müssen wir wachsam sein. Und dazu sagt er auch: Betet. Denn wir können diese Krise nicht allein meistern. Wir können den Satan nicht allein meistern. Auch wenn Petrus voller Stolz verkündet hat, ich schaffe das, sind wir vielleicht manchmal auch so. Das schaffe ich doch. Und wir sind zu stolz, um zuzugeben, dass wir Hilfe von Gott oder irgendjemandem anders brauchen. Ich weiß nicht, ob Petrus an dieses Erlebnis in seinem Leben dachte, als er viele Jahre später seinen Brief geschrieben hatte. Aber die Worte passen so gut. Wir lesen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ein sicheres Zeichen von Stolz ist, wenn wir meinen, wir schaffen das alles. Wir brauchen keine Hilfe. Demut ist, wenn wir den Mut haben, uns auf Gott zu verlassen. Uns ehrlich zu sehen, unsere Hilfe, notwendige Hilfe zu akzeptieren. Wir sehen in Jesus, wie er als Sohn Gottes wusste, er braucht Gottes Hilfe. Und suchte es im Garten. Und wir sehen, wie Petrus meint, er schafft das alles und deshalb nicht daran dachte, dass er Hilfe braucht von anderen oder von Gott. Denn er war so von sich überzeugt. Zum Schluss möchte ich euch zwei Fragen mit auf den Weg geben. Nehmen Sie mal für dich, denk darüber nach. Sind wir in der Krise bereit, diese Worte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, im Gebet auszusprechen zu unserem Vater? Sind wir bereit? Und wie können wir dann auch einander Mut machen, diese Worte auszusprechen? Im Gebet. Denn wir gehen nicht alleine den Weg hinter Jesus her. Und die zweite Frage, welche Zwänge in unserer Kultur könnten uns dazu bringen, unsere Freundschaft mit Jesus zu verleugnen? Wie können wir in die Gefahr kommen, genau das zu tun, was Petrus getan hat? Welche Situation kann es geben, wo wir den Glauben nicht zugeben? Denk bitte über diese Fragen nach. Nimm dir Zeit, einfach vor Gott zu treten mit diesen Fragen. Beten wir zusammen zum Schluss. Guter Vater im Himmel, danke, dass du unser Herr bist, dass du unser König bist und dass du immer das Beste für uns vorgesehen hast. Hilf uns, das zu vertrauen. Erinnert uns in diesen Krisen, in der wir sind, immer wieder kommen, dass du da bist und dass wir mit dir diese Krisen meistern können. Durchstehen können. Schenk uns Augen, die dich sehen und nicht nur die Krisen und Probleme in unserem Leben. Denn wir wollen unsere Augen auf dich richten. Dich allein. In Jesu Namen beten wir das. Amen. So, ich wünsche allen eine wunderschöne, gesegnete Woche. Ich wünsche euch auch wirklich Zeit, um mit Gott und einander diese Krisen zu besprechen und zu meistern. Wir laden auch alle ein. Es gibt kalte Getränke, warme Getränke, vielleicht ein paar Kekse. Genießt die Gemeinschaft zusammen. Ich wünsche euch auch einfach eine gesegnete Woche. Amen.